ARD Sounds.
Es ist spät in der Nacht, mitten in einer Wohnung in Los Angeles. Eigentlich schon Zeit zu schlafen. Doch eine ganz bestimmte Frau liegt hellwach in ihrem Bett. Der Raum ist still, doch in ihrem Kopf kreist immer wieder derselbe Gedanke. Seit Jahren verfolgt sie ein Ziel. Ein Weltrekord, der sie immer wieder an ihre Grenzen gebracht hat und ihr dennoch nie gelang. Jetzt, mehr als 30 Jahre später, liegt sie erneut hier. Sie ist mittlerweile über 60. Und dennoch fasst sie in dieser Nacht einen Entschluss. Sie wird es noch einmal versuchen. Meine lieben Mäuse des Wissens, heute darf ich euch so ein bisschen traurig begrüßen. Weil das hier wird unsere letzte Folge der ersten Staffel Wissen mit Zoe. Mehr dazu, also was das jetzt genau bedeutet, dann am Ende der Folge. Denn erstmal würde ich sagen, lasst uns eintauchen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es geht heute um die Extremschwimmerin Diana Nyad. Wir klären, wie sie überhaupt zum Schwimmen kommt. Wie sie dann unzählige Rekorde aufstellt, doch einer ihr nie gelingen will. Sie deshalb sogar ihre komplette Karriere an den Nagel hängt und wie sie es dann letztendlich mit über 60 doch noch einmal versuchen will. Das alles erfahrt ihr jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1 – Ein sehr passender Name. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1949 und zwar wieder mal in New York. Denn hier inmitten der Großstadt wird unsere Protagonistin Diana Nyad geboren. In ein zunächst ziemlich unruhiges Leben. Als sie gerade mal 3 Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern. Nach der Scheidung geht Diana mit ihrer Mutter nach Florida. Genauer gesagt nach Fort Lauderdale. Der neue Wohnort liegt direkt am Atlantik. Strände, Häfen und das Meer prägen das dortige Leben. Und so wird dieser Umzug für Diana mehr als nur eine neue Adresse. Er verändert ihr Leben und das für immer. Denn das, was es hier ohne Ende gibt, Wasser, wird zu ihrem neuen Lieblingselement. Während andere Kids lieber auf Spielplätzen sind, verbringt Diana jede freie Minute im Schwimmbecken oder im Meer. Sie kommt hier einfach ganz anders zur Ruhe, fühlt sich pudelwohl. Das Schwimmen wird für sie so schon früh quasi ihr Safe Space. Und vielleicht fällt auch deshalb vielen mit der Zeit auf, dass sie ein besonderes Talent für Sport im Wasser zeigt. Sie bewegt sich sicher und schnell, dazu hat sie eine für ihr Alter ungewöhnliche Ausdauer. Trainer sind begeistert. Dazu passt auch ihr Name ziemlich gut, der rückwirkend fast wie eine Vorhersage wirkt. Dianas Nachname Nyad kommt vom altgriechischen Wort Najade. In der griechischen Mythologie sind das sogenannte Wassernymphen. Also Naturwesen, die mit dem Wasser sehr eng verbunden sind. In der Schule beginnt Diana dann immer ernsthafter zu trainieren. Sie steht früh auf, zieht Bahn für Bahn, arbeitet konzentriert an ihrer Technik. Was als Hobby angefangen hat, wird immer ernster. Schon als Jugendliche gewinnt sie wichtige Wettkämpfe im Rückenschwimmen. Während ihrer Highschool-Zeit in Florida holt sie dann mehrere regionale Meistertitel. Sie gehört schon bald zu den stärksten Schwimmerinnen ihres Bundesstaates. Gewinnt dann sogar auch die ersten nationalen Titel, also gegen Schwimmerinnen aus ganz Amerika. Doch diese großen Errungenschaften reichen ihr noch nicht. Sie will ganz anders schwimmen als viele. Kapitel 2 – Rekorde und der größte Rückschlag. Für Diana geht es in ihren 20ern raus aus dem Schwimmbecken. Sie hat genug von den klassischen Wettkämpfen. Statt fester Bahn interessiert sie sich immer stärker für das sogenannte Open-Water-Schwimmen. Geschwommen wird dabei, wie der Name sagt, in offenen Gewässern, also Seen, Flüssen oder im Meer. So entstehen auch völlig neue Herausforderungen. Wellen, Strömungen, Wassertemperaturen oder manchmal sogar auch Meeresbewohner. Und genau diese Challenges faszinieren unsere Diana. In den 1970er Jahren beginnt sie sich auf lange Strecken zu spezialisieren. Auch hier ist ihr Talent schnell vielen klar. Für großes mediales Aufsehen sorgt sie dann im Jahr 1975, als sie Manhattan Island umrundet. Das ist der vielleicht bekannteste Teil New Yorks. Hier stehen die meisten Wolkenkratzer der Stadt, mittendrin ist der imposante Central Park. Ein ziemlich cooles Bild der Manhattan Island findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Und um genau diese ziemlich große Insel schwimmt Diana einmal komplett herum. Circa 45 Kilometer. Starke Strömungen, dazu dichter Schiffsverkehr. Diana schafft die Umrundung in nur 7 Stunden und 57 Minuten. Ein neuer Rekord. Und es soll nicht der einzige bleiben. Kurze Zeit später eine weitere Bestzeit im italienischen Mittelmeer. Und 1979 stellt sie dann auch den Rekord für die bis zu diesem Zeitpunkt jemals von einer Person ohne Pause geschwommene Strecke in einem Ozean. Diana Nyett ist mittlerweile international bekannt. Zeitungen berichten über sie, Fernsehsender laden sie ein. In der Welt des Langstreckenschwimmens gilt sie als die wahrscheinlich stärkste Athletin jemals. Doch erneut reicht das alles Diana nicht. Es gibt dann noch ein Ziel, das sie schon ganz lange im Kopf hat. Eine ganz besondere Strecke, die viele als nicht bezwingbar bezeichnen. Es gibt dort sehr starke Meeresströmungen, sehr gefährliche Tiere wie giftige Quallen oder Haie und viele Wetterumschwünge. Es geht um die Strecke von Kuba nach Florida. 177 Kilometer offenes Meer. Zum Vergleich, bei Olympia, wie auch in vielen Schwimmbädern, hat eine Bahn eine Länge von 50 Metern. Das bedeutet, um 177 Kilometer zu schwimmen, müsste man 3540 Bahnen absolvieren. Es klingt nach einem unmöglichen Projekt. Und es soll zu Dianas Mammutaufgabe werden. 1978 versucht sie es zum ersten Mal. Anfangs sieht auch alles gut aus, sie ist schon über 40 Stunden unterwegs. Das muss man sich erstmal überlegen, das sind fast 2 Tage ohne Schlaf, einfach nur immer wieder ein Arm vor den anderen. Eine unglaubliche Belastung. Doch nach 122 Kilometern, also als sie schon mehr als 2 Drittel der Strecke geschafft hat, zeigt sich, wie unberechenbar das Meer ist. Es kommen plötzlich starke Winde auf, Strömungen verändern sich, treiben Diana immer weiter vom Kurs ab. Zum Schutz vor den Haien schwimmt sie damals in einem Metallkäfig, der von einem Boot begleitet wird. Aber er ist so schwer, dass Diana gegen die Strömung nicht ankommen kann. Sie kommt weit vom Kurs ab und das ist der Punkt, an dem ihr Team den Versuch abbricht. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ein herber Rückschlag für Diana. Es zerschmettert sie mental. So sehr sogar, dass sie nur ein Jahr später ihre Karriere an den Nagel hängt. Ja, Leute, ich bin euch ehrlich, das habe ich auch nicht erwartet. Nach Jahren voller Wettkämpfe und extremer Belastung wendet sie sich einer neuen Laufbahn zu. In den folgenden Jahren arbeitet sie als Sportjournalistin. Sie ist im Radio zu hören, analysiert Sportwettkämpfe und Athleten, sie schreibt für die Zeitung New York Times und veröffentlicht sogar mehrere Bücher über das Schwimmen und Leistungssport im Allgemeinen. Und tatsächlich spielt sie sogar Squash für das US-Frauennationalteam. Das Leben im Wasser gerät für Diana also in die Vergangenheit. 30 Jahre soll das so bleiben, bis sie eine schicksalshafte Entscheidung trifft. Kapitel 3: Das große Comeback. Immer wieder muss Diana an das offene Meer, an die 177 Kilometer und an den gescheiterten Versuch aus den 70ern denken. Und so passiert dann das, was wir ganz am Anfang der Folge erwähnt haben. Im Alter von 61 Jahren will Diana es nochmal wagen. Sie hält es einfach nicht aus, dass es damals nicht geklappt hat. Also beginnt sie tatsächlich 33 Jahre nach ihrem ersten Versuch erneut mit dem Training. Schnell findet sich ein großes Team, das Diana begleiten möchte. Jetzt mit über 60 wäre es nur noch historischer. Und im September 2011 ist es dann soweit. Beobachtet von Ärztinnen und Ärzten begibt sie sich erneut ins Wasser. Dieses Mal sogar ohne ein Haikäfig. Er hat sie das letzte Mal einfach zu sehr gestört. Doch schon nach 3 Stunden kommt es zum Problem. Ihre Schulter beginnt zu schmerzen. Sie zieht noch weitere 26 Stunden durch. Doch die Schmerzen und eine extrem starke Strömung treiben sie so weit von der ursprünglichen Route ab, dass das Team abbrechen muss. Doch nur 2 Monate nach diesem zweiten Versuch startet sie den dritten. Man merkt, Dianas Wille ist dieses Mal eisern. Und das muss er auch sein. Denn auch Versuch Nummer 3 scheitert, aus einem neuen, ziemlich gefährlichen Grund. Diana wird nämlich von hochgiftigen Quallen gestochen. Sie muss aus dem Wasser. Es folgt fast ein Jahr Pause. Dann August 2012, Versuch Nummer 4. der bis dato mit Abstand beste. Mehr als 120 Kilometer. Dazu ist sie auch auf einer super geradlinigen Route unterwegs. Doch ein Sturm und erneut zahlreiche Quallenstiche müssen sie zum Aufgeben zwingen. Mehr als ein Jahr lang zieht sich Diana erneut zurück. Viele rechnen nicht damit, dass sie es nochmal versucht. Doch sie sammelt nochmal all ihre Energie und wagt es ein letztes Mal. Am 31. August 2013 begibt sich die mittlerweile 64-jährige Diana in Kuba ins Wasser. Dieses Mal trägt sie einen speziell entwickelten Silikonanzug inklusive einer speziellen Maske. Das alles soll sie vor den Quallenstichen schützen. Doch erneut zeigt das Meer seine Kraft. Hohe Wellen, starke Strömung, heftige Winde. Aber Diana zieht durch. Etwa alle 40 bis 60 Minuten schwimmt sie kurz an eines der Begleitboote. Ihr Team reicht ihr dann energiereiche Nahrung und Getränke. Sie darf allerdings keines der Boote berühren, dann würde der Versuch als gescheitert gewertet werden. Mehr als 2 Tage lang schwimmt Diana. Sie investiert alles, was sie an Kraft besitzt. So sehr, dass sie sogar beginnt zu halluzinieren. Sie erzählt später, dass irgendwann ein gewaltiges Gebäude im Wasser steht. Eines, das nicht existiert. Doch trotz aller Probleme konzentriert sie sich auf ihren Rhythmus. Stunde um Stunde vergeht, ihre Haut wird vom Salzwasser wund, ihre Lippen schwellen an, jede Bewegung kostet ein bisschen mehr Kraft. Doch als Diana es schon fast nicht mehr aushält, sieht sie plötzlich die Küste von Florida vor sich am Horizont. Und was dann passiert, sind unglaubliche Szenen. Gefilmt von Hunderten, die am Strand in Florida auf die Schwimmerin warten. Diana legt die letzten Meter zurück, steht auf, nur noch wenige Meter trennen sie vom Strand. Der Rekord gilt aber erst als geschafft, sobald sie auf diesen steht. Niemand darf sie berühren. Sie wirkt absolut benommen. Man sieht ihr die Strapazen der 177 Kilometer an. Jeder Schritt kostet immense Kraft. Doch dann ist es geschafft. Sie fällt in die Arme ihrer Trainerin, die Leute jubeln ihr zu. Das Video dieses unglaublichen Moments findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Es ist wirklich so unfassbar intensiv. So emotional für alle Beteiligten. Nach etwa 53 Stunden im Wasser hat Diana Nyad es geschafft und erfüllt sich ihren wahrscheinlich größten Wunsch. Einen, der sie über 4 Jahrzehnte begleitet hat. Zusammenfassung. 1949 wird Diana Nyad in New York geboren, wächst aber nach der Scheidung ihrer Eltern in Florida auf. Direkt am Atlantik entdeckt sie so früh ihre Leidenschaft für das Wasser. Schon als Kind verbringt sie unzählige Stunden im Schwimmbecken sowie am Strand, trainiert hart und entwickelt eine außergewöhnliche Ausdauer. In ihren 20ern wechselt sie nach zahlreichen Medaillen vom klassischen Schwimmen im Becken zum Open Water Schwimmen. Hier gibt es keine festen Bahnen, dafür aber Wellen, Strömung und gefährliche Tiere. In den 1970er Jahren stellt sie trotz dieser Hürden mehrere spektakuläre Rekorde auf. Sie umrundet unter anderem Manhattan und wird international zu einer der stärksten Leistungsschwimmerinnen jemals. Doch ihre größte Herausforderung wartet noch auf sie. Diana möchte von Kuba nach Florida schwimmen, etwa 177 Kilometer durch offenes Meer. Mit starken Strömungen, Quallen und Haien. Ein erster Versuch scheitert in den 1970er Jahren. Danach beendet sie sogar zunächst ihre Karriere. Doch es lässt sie einfach nicht los. Und so kehrt Diana viele Jahre später zurück. Mit über 60 Jahren beginnt sie erneut zu trainieren und startet mehrere neue Versuche. Nachdem sie weitere 3 Male scheitert, springt sie am 31. August 2013 erneut in Havanna ins Wasser. Mehr als 53 Stunden schwimmt sie ohne Haikäfig durch die Florida Straits. Ein Kraftakt, der sie an die Grenzen des Möglichen bringt. Doch 2 Tage später, am 2. September, erreicht sie schließlich tatsächlich Key West, den südlichsten Punkt Floridas. Und wird damit mit 64 Jahren zur ersten Person, die diese Strecke ohne Schutzkäfig erfolgreich bewältigt. Wahnsinn! Passend zum Meer unser aller tiefster Respekt für Diana. Boah, Leute, ich weiß echt langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Mit über 60 so eine Wahnsinnsleistung hinzulegen und das, obwohl sie über 30 Jahre raus war. Das ist wirklich unglaublich. Kein anderes Wort passt hier. Heute ist Diana übrigens weiterhin öffentlich aktiv. Sie arbeitet als Motivationsrednerin und engagiert sich für zahlreiche Umwelt- sowie Gesundheitsprojekte. Das ist alles wirklich krass. Echt Hut ab. Leute, ich meine, ich bin 24 und kann mir nicht mal annähernd vorstellen, über 2 Tage am Stück zu schwimmen. Also mir reichen 2 Stunden. Wie sieht's bei euch aus? Wäre das alles was für euch? Ich bin gespannt auf eure Antworten und eure Fragen. Bevor wir aber dazu kommen, warum es leider ein bisschen dauern wird, bis wir die beantworten, hier jetzt erstmal alles zur letzten Woche, als es um unsere Gorilla-Forscherin Diane Fossey ging. Frage Nummer uno kam von Coffee Cake. Stimmt es eigentlich, dass Gorillas zu den schlauesten Tieren gehören und mega intelligent sind? Und yes, das stimmt absolut. Gorillas sind sehr schlau. Sie können Probleme lösen, sich Dinge merken und sie reden viel mit Blicken, Gesten und Lauten. Forschende haben sogar gesehen, dass wilde Gorillas sogar Werkzeuge aus Holz bauen, um beispielsweise besser an Futter zu kommen. Die nächste Frage ist von Toni. Zoe, war Diane eigentlich immer alleine unterwegs? Und sehr gute Frage, weil ja, Diane ist damals zwar oft an einem sehr abgelegenen Ort, aber nicht immer alleine. Sie hatte ein Team aus lokalen Helfern, die sie beim Suchen, Beobachten und Schützen der Gorillas unterstützt haben. Von denen hat sie auch ziemlich viel gelernt, zum Beispiel das Lesen von Gorillaspuren. Manchmal kamen auch andere Forschende oder Fotografen vorbei. Und die letzte Frage dieser Staffel kommt von Elia. Existiert das Lager Karisoki eigentlich noch und wenn ja, wofür wird es heute genutzt? Also, ja, es existiert noch, aber heute anders als früher. Mit dem Bau des Ellen DeGeneres Campus ist aus dem einfachen Zeltlager eine Einrichtung für Forschung, Schutz und Lernen geworden. Verschiedenste Forschungsteams gehen von hier aus jeden Tag in den Wald, um Gorillas zu beobachten und sie zu schützen. Hier arbeiten übrigens auch zahlreiche Forschende und Gorillaschützer zusammen. Sie werten dort ihre Beobachtungen aus, machen Wissenschaft und bilden neue Naturschützer aus. Alles Dinge, die Diane heute wahrscheinlich sehr stolz machen würden. Und damit, meine allerliebsten Mäuse des Wissens, sind wir nicht nur am Ende unserer Folge, sondern auch am Ende der ersten Staffel Wissen mit Zoe angekommen. Die einen oder anderen werden es schon von Wissen mit Johnny kennen. 2x im Jahr gehen wir 2 Wochen in Pause. Bedeutet zwar 2 Wochen kein Wissen mit Zoe, aber Wissen mit Johnny könnt ihr trotzdem hören. Und am 1. April hören wir uns auch hier wieder. Aber bevor wir hier auflegen, möchte ich mich noch einmal bei euch bedanken für diese wundervolle erste Staffel. Es hat mir unglaublich große Freude bereitet, euch jede Woche eine neue Geschichte erzählen zu dürfen. Umso mehr freue ich mich, dass ich das in der 2. Staffel wieder tun darf. Außerdem will ich mich auch für jeden Kommentar und jede Nachricht von euch bedanken. Egal ob Lob oder Kritik, wir lesen alles und sind für jeden dankbar. Wir hören uns also am 1. April wieder. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin verbleibe ich mit unendlich viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
So Leute, hier bin ich nochmal. Keine Sorge, gleich seid ihr mich wirklich los. Falls ihr euch aber dennoch die nächsten 2 Wochen mit einer anderen krassen Frau beschäftigen wollt, habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Bibis Place Freundschaft für Likes. Die ein oder anderen von euch kennen sie vielleicht noch als Bibis Beauty Palace oder jetzt als Bianca Heinicke. Sie war in den 2010er Jahren einfach eine der krassesten YouTuberinnen in Deutschland. Hat täglich Videos hochgeladen, Make-up-Tipps gegeben und über ihre Beziehung geredet. Für viele war sie eine Art große Schwester und verdient damit auch unglaublich viel Geld. Doch 2022 geht sie nach 10 Jahren plötzlich offline. Für viele ein Schock. Der Podcast Bibis Place Freundschaft für Likes schaut sich an, was damals passiert ist und warum das so viele krass überrascht hat. Dafür spricht Hostin Anne mit Fans und auch mit Bibi selbst. Alle Folgen könnt ihr jetzt in der ARD Audiothek hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, jetzt legen wir aber wirklich auf hier. Wir hören uns am 1. April wieder. Ich freue mich drauf.